Größter Fehler, den man machen kann.
Ja, du kennst mich. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gemacht.
Hast du gesagt, wie alt ich bin? Einfach so.
Ich habe so jetzt eine Vermutung angestellt.
Brand Trust Live.
Also herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer neuesten Ausgabe von Brand Trust Live, dem ersten Videocast nur zum Thema Marke. Uns gibt es alle 14 Tage donnerstags auf YouTube und jederzeit auf jeder Podcast-Plattform, wenn man es lieber hören möchte. Unser heutiges Thema ist ein sehr fachliches. Wir machen ja auch manchmal ein bisschen Nebenthemen, aber diesmal geht es in den Kern der Marke, nämlich es geht um das Thema Brand Readiness. Wir haben das deshalb gewählt, weil wir immer wieder Anfragen haben von Klienten, die zu einer Marke werden wollen. Und wir gelernt haben über die Zeit, es gibt ein paar Voraussetzungen, die das ermöglichen oder ein paar Umstände, die das verhindern. Und das wollen wir heute gern mal ein wenig durchdiskutieren und ausbreiten und zugänglich machen. Und das hilft vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer zu erkennen, mein Gott, ich hätte ja die Möglichkeit oder ich müsste erstmal gewaltig was ändern, bevor ich diesen Weg beschreite. Darum geht's heute. Ich hoffe, hoher Nutzwert. Und dann legen wir los. Charlina, du machst das Ganze ja so aus deiner Perspektive, yes, die ja eine andere ist wie die meinige. Und was beobachtest du, wenn ein Kunde auf dich zukommt und sagt, Mensch, oder auch im privaten Umfeld, passiert ja auch sehr oft, ne, Mensch, könnte ich auch eine Marke werden? Wie lauten da so deine Antworten oder deine Tipps?
Ich sage immer, sie brauchen eigentlich nur eine Sache, und zwar ein Versprechen. Ein Versprechen, das sie ihrem Kunden geben, und das Versprechen kann eigentlich aus drei Sachen bestehen, die man jeweils in einem Satz beantworten könnte. Was machen sie? Für wen machen sie es? Und was haben die davon? Und damit geben sie ein Leistungsversprechen ab, ne? Wir machen die allertollsten Computer, damit sie sich kreativ besser entfalten können, und sie sind die kreative Klasse.
Da. Hast du schon mal erlebt, dass das jemand spontan gut beantworten konnte?
Noch nie.
Noch nie?
Mm-mm. Ja, wir sagen ja immer, die hohe Kunst ist die Verdichtung. Und das wäre jetzt meine erste spontane Antwort, und ich habe dann länger drüber nachgedacht und denke mir, mittlerweile hat sich auch ein bisschen was geändert, und mittlerweile musst du eigentlich noch eine zweite Frage beantworten, und zwar die Frage, warum machst du das eigentlich? Also meine These dazu ist, der Purpose hat den USP abgelöst.
Naja, ein guter Purpose ist ein USP. Ne? Mhm. Ich störe mich bei dem USP eigentlich immer an dem U, dieses Einzigartige, ja, dieses Unique. Ich habe das auch gelernt in den 80ern, aber ich sehe es jeden Tag, das ist eine Kombination aus verschiedenen Propositions-Vorteilen. Es ist eher eine Kombination aus größeren und kleineren Einzigartigkeiten, die in Wirklichkeit gar keine mehr sind. Aber der Mix ist dann wahrscheinlich wieder einzigartig. Und ich denke, drum ist Marke auch wichtiger geworden, ob jetzt die Marke den USP ablöst oder der Purpose. Aber Purpose spielt mit rein. Wir haben ja alle ein Purpose, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten im Vergleich zu anderen Kulturen. Wir können nur nicht formulieren, jetzt sind wir wieder bei einem Thema. Hattest du es aber schon mal erlebt, dass jemand, dass du dir gedacht hast, wenn er so angefangen hat, dann so rumzuformulieren, das wird nichts mit der Marke? Also jetzt, oder auch ausgesprochen hast, dass jemand schon mal auch gesagt, nee, du wirst keine.
Nee, hast du es schon mal gemacht?
Ja, du kennst mich. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gemacht. Ich habe es mir aber schon häufig gedacht. Ja. Also wenn da jemand dann so rumschwadroniert, also egal über sich selber, wenn es jetzt als ein Dienstleister ist, was weiß ich, ein Rechtsanwalt oder ein Arzt, die wollen auch alle Marken werden oder ja, Fußballspieler oder ein Unternehmen, und dann ist der schon so angeregt, dann fängt der so an, und dann denke ich mir, oh Gott, das wird nichts. Ja, und jetzt sind wir mitten im Thema Brand Readiness. Was muss der eigentlich mitbringen? Und du sagst jetzt, ein Thema ist ja die Artikulationsfähigkeit, überhaupt mal sagen zu können, wofür bin ich eigentlich da, was biete ich,
ja,
was kann ich.
Was muss er noch mitbringen?
Wille. Das ist eigentlich, im Grunde ist es das schon. Schön, ne? Ja. Die Sendung wäre jetzt dann auch am Ende. Er braucht Willen. Und wenn man es ein bisschen aufdifferenzieren mag, dann er braucht einen Willen, einer Strategie zu folgen. Das hört sich so simpel an, ne? Da geben die Leute viel Geld aus, für eine Strategie zu entwickeln, unter anderem ja mit uns.
Ja.
und dann befolgt sie keiner. Also ihr müsst doch auch dann, wenn ihr jetzt schon einen Plan habt, dann bitte fangt halt auch an, ihn umzusetzen. Also Wille, die Strategie zu folgen, wäre der erste. Der zweite ist Wille, die Kultur zu verändern. Die Kultur ist eine unabdingbare Voraussetzung, um bereit zu sein für die Markenbildung. Und das dritte ist der Wille, die Organisation zu verändern. Viele Organisationen sind so aufgestellt, dass sie Markenbildung überhaupt nicht zulassen.
Wie definierst du in dem Kontext Organisation versus Kultur?
Gute Frage. Fließt natürlich ineinander, ist klar. Auch mit Strategie übrigens. Die Dinge sind alle stark überlappend. Ich will mal ein Beispiel nennen. Einer der größten Fehler, der Markenbildung verhindert, ist das Thema, die Marketingabteilung zu delegieren. Mhm. Und zwar nicht, weil die Marketingleute es nicht können. Ganz im Gegenteil, das sind oft die Antreiber und das sind oft die, die auch leiden, wenn es halt nicht passiert, sondern weil sich dann das Management und andere Bereiche, andere Organisationsabteilungen davon lossagen. Die sagen, nee, es ist Aufgabe der Marketing. Boah, ja. Das heißt, der Vertriebler sagt, ja, meine ist es nicht, das macht Marketing. Ja, der CEO sagt, das macht meine Marketingleitung. Die Produktleute sagen, verstehen, die nutzen das quasi als Ausrede, diese Delegation, und sagen, die machen das. Und das führt eben sehr oft zu dieser völlig irrigen Annahme, dass Markenbildung was mit Werbung zu tun hat. Ja. Nein, Markenbildung hat was damit zu tun, seine Preise durchsetzen zu wollen. Da sind wir wieder bei Strategie. Ja, also den Wert zu verkaufen und nicht auf die Preisforderungen des Kunden einzugehen. Und das ist logisch, ne, müssen wir reden. Das macht der Vertrieb. Also spielt der Vertrieb eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn der sich nicht verändern will, vom Preisspiel ins Wertspiel zu gehen, dann findet an der Stelle Markenbildung nicht statt. Beziehungsweise das, was Marketing beispielsweise aufbaut, wird dann da zunichte gemacht. So, und das Gleiche ist, wenn der CEO sagt, ja, ich habe mit Marke nichts zu tun.
Ich erlebe das so oft.
Personal.
Wir haben ja auch ganz viele Kunden, Klienten, wo die Marketingabteilung an uns herantritt, ne, aus einer Frustration heraus.
Genau.
Was rätst du denen dann? Wie sollen sie am besten, fangen wir mal beim CEO an.
Der erste Rat ist, ich will den CEO sprechen. Ja, der kümmert sich um sowas nicht und sagt, dann ist das Gespräch auch beendet. Hm. Weil dann geht's nicht. Marke ist ein Versprechen. Und dann findet ein Erlebnis statt. Und das dazwischen, das nennt man Marke. So. Das heißt, wenn du was versprichst und das Erlebnis passt nicht, ist klar. Wenn du ein tolles Erlebnis hast, es aber auch nicht versprichst, vorverkaufst, dann wird auch nichts draus. Das ist eigentlich das Hauptproblem bei vielen Mittelständlern. Wir sind ja nicht die, die overpromisen. Wir sind die, die overdelivern.
Ja, typisch deutsch.
Das ist unser Problem. Ja. Typisch deutsch. Dieser dumme Spruch, ein gutes Produkt verkauft sich von selber. Ja. Pfeifendeckel, das war in der Zeit eines, als es noch einen Verkäufermarkt gab, ja, da kann man sagen, in den 50ern, da war das so. Aber du musst in der Lage sein, es sehr gut vorzuverkaufen, wie du eben vorhin angefangen hast, mit klaren Botschaften. Und dann muss die gesamte Organisation dafür sorgen, dass dieses Versprechen auch eingehalten wird. Zum Beispiel auch, was ich vorhin nicht erwähnt habe, die Personalabteilung, ja, die dafür sorgen muss, dass die Mitarbeiter ein Markenerlebnis haben. Weil nur wenn sie das Markenerlebnis haben, können sie es weiterbringen. Dass sie in einer Weise geführt werden, was kongruent ist zu dem, was ich draußen an Botschaften raushaue. Wenn ich draußen irgendeine Botschaft raushaue, beispielsweise, was weiß ich, divers, ja, und innen führe ich nicht divers, ja, dann habe ich diese kognitive Dissonanz. Und dann wird der Mitarbeiter der Erste sein, der sein Glauben verliert.
Also Versprechen und Willen, ist das alles?
Im Grunde ja. Wir sagen ja, Marke ist ausgedrückter Wille. Ne? Und ich erlebe halt leider Gottes in solchen Gesprächen Unternehmen, die entweder keinen haben oder ihn nicht kennen.
Ja.
Den muss man sich mühsam zusammenklauben, ja, wie so ein Mosaik, so Steinchen für Steinchen, bis dann irgendwann dieses Willensbild entsteht. Das ist ja auch ein Teil unserer Arbeit, weißt du selber. Ja, bin ich einfach nur da und hänge halt so im Regal rum wie so ein schlaffer Sack? Oder bin ich eine glanzvolle, willensstarke Veranstaltung?
Bei einer Gründung hat ja jede Marke, ob es explizit gut formuliert ist oder nicht, jeder Gründer hat ja einen Willen, sonst gründest du nicht, oder? Und jeder hat irgendwas vor, kann irgendwas besser und fängt an. Und ich beobachte es auch, das verliert sich dann so in der Organisation, wird vergessen. Und dann hast du natürlich noch den Obersupergau in den Großkonzernen, Managerwechsel alle 4 Jahre, alle 2 Jahre. Jeder mit seinem eigenen Kurs, der im Zweifel einen eigenen Willen hat und gar nicht weiß, ob der zu dem Unternehmenswillen passt, dann aber dieses Unternehmen führen soll. Wie kann das denn gut gehen?
Da haben wir brutale Branchen, ne? Textilindustrie zum Beispiel. Ne? Jeder neue CEO haut da mal eben seine Philosophie, seinen Willen durch. Interessiert überhaupt nicht, was davor da ist. Und ich finde deinen Hinweis ist völlig richtig. Du findest, wenn jetzt jemand unserer Zuschauer sich fragt, okay, bei mir ist es ähnlich, wie die zwei da gerade beschreiben, wo finde ich denn jetzt eine Lösung? Also einer der einfachsten Wege, eine Lösung zu finden, ist tatsächlich in die Gründungsgeschichte zu gehen. Weil ich stelle immer wieder fest, das wundert mich auch wenn die Gründung schon mehr als 100 Jahre zurückliegt, dass die Gründungsidee immer noch relevant ist.
Immer noch modern ist.
In einer anderen Farbe, ne? Man muss natürlich anpassen, aber es ist immer noch relevant. Also man wird, auch wir tun das sehr oft fündig, indem man sich mit der Idee des Gründers und warum hat er das gemacht, warum ist er dieses Risiko eingegangen, auseinandersetzt. Und dort findet man viele Antworten, die einem helfen, das wieder zu entdecken.
Jetzt kommt die obligatorische Frage. Was ist der Wille von Brand Trust?
Fangen wir mal an bei der Gründungsidee. Die Gründungsidee war und ist es bis heute, die Tiefen der Möglichkeiten, die ich das Privileg hatte, irgendwann zu entdecken, mit Unternehmensstrategie zu verbinden. Das war die Gründungsidee. Also dieses weiche Thema Marke mit all seinen versteckten Wirkungsweisen und Mechanismen, was mich so unfassbar fasziniert hat, in den Dienst der Geschäftsentwicklung, der Unternehmensentwicklung zu stellen und eben nicht bessere Werbekampagnen zu machen. Das ist der große Unterschied. Der Wille ist unsere Mission, drum auch ja dieses Format und drum publizieren wir, drum machen wir Studien, drum haben wir Bücher geschrieben und hören damit auch nicht auf, ist es der Welt, diese Möglichkeit zugänglich zu machen, ihnen dabei zu helfen, es zu entdecken. Weil ich glaube wirklich fest daran, jetzt sind wir dann auch gleich beim Purpose, wenn es den Unternehmensführern, den Fachverantwortlichen gelingt, dass ihre Leistungen mehr wertgeschätzt werden von den Menschen, dann geht es allen gut. Dann haben die Kunden ein besseres Gefühl, wenn sie dieses Produkt oder diese Dienstleistung gekauft haben. Dann kriegen die Produzenten, die Unternehmen auch den Preis, den sie benötigen, um das zu erbringen, um eben nicht in, was weiß ich, Menschen auszubeuten oder die Umwelt auszubeuten etc. Das sind ja alles nur Folgeerscheinungen durch diesen unglaublichen Preisdruck. Ja, wenn du in Deutschland glaubst, ein T-Shirt darf 2,95 kosten, dann wird jemand dafür leiden. Wenn jemand glaubt, für einen Hack 100 Gramm Hack 99 Cent, dann wird jemand davon leiden. Das ist doch völlig klar. Und wenn es möglich ist, diese Wertschätzung zu erhöhen, dass jemand weiß, dass zum Beispiel für Hack 100 Gramm 99 Cent ein Tier gestorben ist und vielleicht noch unter scheiß Umständen gestorben ist, wenn dieser Wert geschätzt wird, verändert sich das Spiel. Und das ist die Mission und das ist der Wille, den wir bei Brand Trust haben, mehr Wertschätzung in die Welt zu bringen, weil dann geht es allen besser. Das ist der Job.
Ja, Klaus, ich habe dir ein Überraschungsthema mitgebracht. Obwohl du das Thema heute gewählt hast, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hole jetzt einen Umschlag und da haben wir immer auf übrigens schönstem, munter, feinstem Büttenpapier, so viel zum Thema okay. Wertschätzung, ein Überraschungsthema mitgebracht, was Klaus vorher noch nicht kennt. Und jetzt ist immer wieder die Frage, schaffe ich es, ihn zu überraschen?
Also das Überraschungsthema ist eine Frage, nämlich wie lange ist die durchschnittliche Lebensdauer eines im S&P 500 gelisteten Unternehmens? Das habe ich mal gelesen, in der Tat. Ich müsste es aber trotzdem schätzen. Also ich weiß vielleicht dazu, das älteste Unternehmen der Welt ist ein japanisches Onsenbad. Also müsst ihr mal googeln, kann man auch Eier machen, ist aber eigentlich so eine Art Spa. Ich würde mal so schätzen, 1000 Jahre ist wahrscheinlich zu lange, 10 Jahre ist zu kurz, also irgendwas dazwischen, Zweiter Weltkrieg, Gründungsphase, Siemens hat so 150, naja, ich würde mal sagen 60 Jahre.
Also durchschnittlich, ne?
50, aktuell. Also gut, 50.
Aktuell durchschnittlich.
Komm, 50.
Okay, es sind 15.
Na.
Aktuell sind es 15.
Die ganzen Tech-Companies.
Ich glaube, jedes Jahr fliegen so und so viele Unternehmen aus S&P 500. Aber du hast natürlich recht, 1920 waren es noch über 67 Jahre, so rum. Ja. Sonst wäre es ja gar nicht so beeindruckend. Ja. Das war ja extrem. Also und auch die Prognosen.
15 Jahre.
Dass die Lebensdauer immer noch kürzer werden wird. Also gründest ein Unternehmen nach 10 Jahren, 15 Jahren?
Naja, sagen wir mal so.
Wird die Marke aufgekauft?
Als Unternehmer, ich habe ja mein erstes Unternehmen gegründet, noch vor meinem Abitur. Das gibt es immer noch. Mein zweites Unternehmen habe ich dann gegründet, als ich 89 vor der Wende nach Nürnberg bin. Gibt es immer noch. Und eines der Jüngeren im Brand Trust ist jetzt 21. Also ich habe da unternehmerisch einen anderen Horizont, logisch. Wenn man allerdings, und das ist ein Problem, wenn man heute ein Unternehmen gründet und Kapital braucht, im Dienstleistungsbereich brauchst du wenig Kapital, also insofern rede ich mir da jetzt auch leicht. Aber wenn du jetzt irgendein Digital-Ding aufbauen willst, dann brauchst du halt Programmierer und brauchst erstmal ein paar Millionen, um da auch dieses Red Race zu gewinnen for the win. Dann musst du ja bei deinen Kapitalgebern bereits vor der Gründung den Exitplan vorlegen. Weil die sagen, natürlich, du kriegst Geld, aber wann kriege ich es zurück? Ja. Ich gebe dir 5 Jahre, 7 Jahre Zeit, wie sieht der Exit aus? Verkaufen, Börsengang, was auch immer. Und ich finde es für den Gründer-Mindset brutal, wenn du
furchtbar.
Noch bevor du Chef bist, bevor du dich als Gründer fühlst oder als Antreiber oder wie auch immer, dass du schon sagen musst, wie du aussteigen willst.
Das zum Thema Wille.
Ja. Und das halte ich für, ich meine, ich kann es natürlich als Kapitalgeber in einer gewissen Weise verstehen, aber ich halte es für eine Perversion des Unternehmertums. Und das sind für mich auch keine Unternehmer. Das ist pures Durchlauferhitzen. Du hast gierige Gründer, die schon bei der Gründung einen Exit vorlegen müssen. Du hast gierige Investoren, die dir richtig Druck machen als Gründer, dass die Kennzahlen stimmen, dass du die erreichst. Und wenn du sie nicht erreichst, ja, dann machst du einen Börsengang, dann kriegst du Druck von der Börse und den Analysten, dann musst du Quartalsberichte abliefern und so weiter. Wo kann sich da bitte Unternehmertum entfalten? Und deshalb ist für mich das, was heute viel unter Gründer und Gründungskultur beschrieben wird, hat mit Unternehmertum nichts zu tun. Das ist schnelle, für alle Beteiligten, schnelle, inklusive der Mitarbeiter übrigens, schnelle Geldmacherei. Und deshalb, ich meine, nimm mal diese ganze Delivery, Home-Delivery-Kiste, die da gelaufen ist in den letzten Jahren, ne? Als Sunware irgendwann ausgerufen hatte von Rocket Internet. Also jetzt Home-Delivery ist das neue dicke Ding. Das war so, ich schätze, 7, 8 Jahre ist es her und dann ging das Rattenrennen los. Es hat mit substanzhaltigem Wirtschaften überhaupt nichts zu tun. Da wird einfach mal Hype losgetreten. Und dann geht's los. Ja. Und du siehst so Gorillas, ne, die sind unten, wurden von Gate hier gekauft, jetzt ist Gate hier pleite, ja, jetzt gibt es nur noch einen, der übrig ist und der verdient natürlich auch kein Geld. Keine Frage, ob das überhaupt, ne, deine Frage von Anfang, hat das überhaupt einen Nutzen, was die da machen? 10 Minuten Delivery in der Stadt, wo ich in 5 Minuten Laufwahl den Supermarkt habe. Also was soll das? Ja? Dass noch mehr im Sofa hockst, noch fetter wirst. Ja? Manchen wird der Gang zum Supermarkt echt schon aus sportlichen Gründen gut tun.
Ich habe mich auch gefragt, bei unserem Thema, gibt es eigentlich Fälle, wo die Marke vor dem Produkt da war? Und zwar habe ich auch recherchiert und kam die Frage auf, erst die Marke oder das Produkt. Geschichte dazu, ich hab auch schon eine Marke gegründet. Da war ich, glaube ich, 11 Jahre alt.
Ja, dann fällt es leicht.
Ja, ja. Und hatte ich so eine Skaterphase. Ne? Also es war cool, so Skaterklamotten zu tragen. Ich bin ja auch mit Jungs aufgewachsen, also mit Brüdern. Und da ist man nicht so rosa, girly geprägt. Und dann weiß ich noch, hat mir meine Mutter nicht die Skaterklamotten gekauft, die ich haben wollte. Ich wollte so ein Burton-Hoodie unbedingt haben. Ist auch so Snowboarder-Vibe. Das hat mich so genervt und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt meine eigene Skatermarke. Und dann habe ich angefangen, ganz schlimmer Fehler, 2 Logos zu designen. Das war meine erste Amtshandlung. Und habe mir einen Namen ausgedacht, die hießen dann X-Trains und Off-Tains. Hat überhaupt keine Bedeutung, auch das Logo hatte keine Bedeutung. Es klang
kannst
einfach
füllen.
Nur, ich fand es klang cool.
Hat einen Vorteil, ja.
Ja, und dann habe ich angefangen, so Pullis und Hoodies zu designen und habe mir dann schon gemerkt, beim Design mit L ist mir dann die Frage gekommen, ja shit, mache ich jetzt auch Hosen? Mache ich jetzt auch Käppis? Schuhe? So, wo ist die Grenze? Aber von dieser Geschichte her, und dann daran musste ich mich jetzt erinnern, bei unserem Thema, dachte ich mir, gibt es eigentlich, kennst du irgendeinen Fall, wo es die Marke gab, bevor klar war, was unter dieser Marke passieren soll?
Also wenn du es jetzt eng siehst, kann es nicht sein, weil eben. Marke entsteht ja durch Leistung.
Ja.
Ja, also das heißt, es muss ja schon was passiert sein, damit die Marke da ist. Wenn du es jetzt ein bisschen weiter siehst, dann kann man schon sagen, es gibt ja, ich sag mal Menschen, nenn es Influencer, nenn es anders, die was darstellen und dann sehr erfolgreich in die Produktwelt, jetzt nimmt die Kardashians. Ne? Das ist ja so eine der prominentesten Beispiele, die ja mit, ich glaube, 28, so alt wie du, ne? Jüngste Milliardärin der Welt.
Welche Kim jetzt?
Ich kriege die ganzen nicht auseinandergehalten, aber eine von denen ne, mit ihrem Kosmetikzeugs.
Hast du gesagt, wie alt ich bin? Einfach so.
Ich habe so jetzt eine Vermutung angestellt am Beispiel der Kardashians. Und das heißt, man kann jetzt, wie gesagt, wenn man es weiterinterpretiert, sagen, ja, die war halt zuerst da, so mit Influencer, und dann hat es das Ganze jetzt, diese Energie, diese Markenenergie, die da entstanden ist, sie hat ja ein paar Dinge richtig gemacht, ne, keine Frage, jetzt als Mensch, als Person, und hat es dann sehr erfolgreich geschafft, das zu übertragen in Produkte, in dem Fall eben, ich glaube, Kosmetik ist das stärkste Thema. Und insofern könnte man sagen, ja, also die Person war als Marke zuerst da und dann folgten die Produkte. Und der Witz ist, dass viele ja tolle Leistungen bringen, egal ob Einzelpersonen oder Kollektive, also Unternehmen, es aber nicht in Marke umwandeln. Jetzt sind wir wieder bei unserem Thema Brand Readiness. Ne? Und das gilt eben auch, viele unserer Zuschauer sind ja vermutlich auch, ich sag mal, Einzelschaffende. Man sagte mal Ich-AGs oder Selbstständige, ne? Das heißt, man arbeitet selbst und da ständig. Und die sich natürlich auch die Frage stellen, sag mal, bin ich schon eine Marke oder wie weit bin ich davon entfernt? Und da kann man eigentlich nur sagen, mach's an deiner Leistung fest. Ja? Es ist immer das Gleiche. Wenn du in der Lage bist, eine Leistung zu erbringen, die außergewöhnlich ist, die merkwürdig ist, die auffällig ist, dann ist das die Grundvoraussetzung überhaupt für den Einstieg in dieses Spiel. Und wenn du es dann schaffst, und das ist dann die Kunst, das schaffen dann schon immer viele, diese Leistung in Bedeutung zu überführen, dass sie deiner Kundschaft etwas bedeuten, dann bist du eine Marke.
Ja, und gerade im Personal Branding hilft es natürlich extrem, gerade am Anfang, wenn du wiederkehrende Muster bedienst. Wenn du dich jetzt von deiner Person jetzt ne, schon mal reduzierst in dem Ausdruck und sagst, okay, ich zeige jetzt den Teil meiner Persönlichkeit oder ich habe immer, ja, keine Ahnung, immer die und die Sachen an und
dann den so eine Wiedererkennbarkeit gibst. Als Skateboarder, Street-Label-Gründerin, was sind die drei Tipps für die Menschen, von denen wir gerade reden, wie sie zu einer Marke werden, beziehungsweise ob sie erkennen, dass sie es überhaupt könnten?
Also, ne, das Erste ist, was versprecht ihr, was euer Nutzen? Das muss man ganz scharf artikulieren können, was wir gerade schon gesagt haben.
Habt ihr überhaupt einen, ja.
Genau. Und dann, ich glaube, das wichtigste zweiter Tipp ist Fokus. Weil wir alle haben 30.000 Talente, 30.000 Sachen, die wir gut können. Und man denkt, hat dann immer so oft den Drang, alles zu zeigen, was man kann. Wohingegen man viel durchdringungsstärker ist, wenn man bei einer Sache bleibt. Und manchmal kann man es dann selber schon nicht mehr hören.
Diese Verzettelungsgefahr.
Aber erst dann bist du eine Marke. Erst dann, wenn du es selber eigentlich schon nicht mehr aushältst, dass du jetzt wieder diesen Satz sagst oder wieder dieses T-Shirt anziehen musst. Erst dann checken es die Leute überhaupt, weil ja, wir arbeiten langsam. Ich glaube, Tabea hat mir das mal erzählt, dass die Leute bei Milka kein Lila mehr sehen können. Dass die alle schon kotzen bei dieser Farbe und irgendwann mal überlegt haben, können wir nicht mal unsere Farbe ändern? So, größter Fehler, den man machen kann.
Ja.
Also erste eine Verdichtung, das zweite ist Fokus. Und das dritte ist eben diesen Fokus dann richtig schön in Bedeutung übersetzen, habitualisieren.
Also für die sich fragen, wie geht denn das jetzt? Ne? Also indem man den Fokus, den man dann hat, von dem du sprichst, eben verbindet mit dem, was die Menschen bewegt. Und dann entsteht die Bedeutung, dann entsteht diese Relevanz. Und dann passiert im Kopf etwas, wo du den Namen hörst, das Logo siehst und dann löst das was aus. Im besten Fall natürlich so ein Haben-Wollen, ne? Call to Action, wie man heutzutage sagt. Aber es muss gar nicht sein. Es reicht schon, wenn es ein konkretes Bild gibt. Und dieses Bild kann man ja dann ausfüllen und mit diesem Bild kann man dann weiterarbeiten. Soweit zur heutigen Sendung. Ich hoffe, es kam was rüber für große Unternehmen wie für Einzelunternehmer. Und ihr könnt jetzt überlegen, was brauche ich, um eine Marke zu werden? Bin ich schon so weit? Oder eben, was muss ich noch verändern, um so weit zu sein? Und wenn nicht, einfach melden oder anrufen. Und dann gibt es das Ganze auch noch individuell. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Und falls ihr Klaus gerne öfter über Marken sprechen hören wollt, dann vergesst nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren.
Brand Trust Live.
Wenn ihr gar nichts mehr machen könnt mit eurer Freundin auf der Couch, dann geht auf unseren LinkedIn-Kanal.